Flügel zu kriegen, auch hier in der Region? Das frage ich gleich einen Unternehmensvertreter nach den Nachrichten mit Matthias Wetzel, der ebenfalls damit startet.
Die Bundesregierung will heute ein erstes Paket mit Steuererleichterungen für die Wirtschaft beschließen. Vorgesehen ist, dass Unternehmen ihre Investitionen, zum Beispiel in Maschinen, schneller als bisher von der Steuer absetzen können. Ab 2028 soll die Körperschaftssteuer schrittweise von rund 30% auf 25% sinken. Die Regierung plant außerdem steuerliche Anreize für Unternehmen, wenn diese E-Autos anschaffen. Die Maßnahmen sollen die Wirtschaft in diesem Jahr um rund 2,5 Milliarden Euro entlasten. Schon morgen soll der Bundestag erstmals darüber beraten. Weil durch die Änderungen auch Länder und Kommunen weniger Steuern einnehmen, muss der Bundesrat ebenfalls zustimmen. Die Bundesregierung bleibt dabei, Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. Kanzleramtsminister Frei sagte am Abend im ZDF, man werde die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichtes berücksichtigen. Er sehe darin aber keine grundsätzliche Bedeutung, betonte der CDU-Politiker.
Es ist ein erstinstanzliches Urteil und dazu noch in einem Eilverfahren getroffen. Insofern hat es eben anders als eine obergerichtliche Entscheidung keine Wirkung über den Einzelfall hinaus. Nichtsdestotrotz schauen wir uns den Beschluss des Gerichtes sehr genau an und werden daraus eben auch entsprechende Rückschlüsse ziehen. Und auch die Bundesjustizministerin hat ja darauf hingewiesen, dass so eine Entscheidung am Ende wohl vom EuGH getroffen werden muss.
Kanzleramtsminister Thorsten Frei, CDU. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte in einer Eilentscheidung festgestellt, dass es rechtswidrig war, drei Somalier bei einer Grenzkontrolle in Frankfurt-Oder zurückzuweisen. Bundesarbeitsministerin Baas will gegen den organisierten Missbrauch von Sozialleistungen vorgehen. Die SPD-Politikerin sagte dem Stern, es gebe ausbeuterische Strukturen, die Menschen nach Deutschland lockten. Sie bekämen dann Mini-Arbeitsverträge und müssten ergänzendes Bürgergeld beantragen. Das Geld werde dann aber abgeschöpft. Um dagegen vorzugehen, muss laut Baas der Datenaustausch zwischen Finanzämtern, Jobcentern und Sicherheitsbehörden verbessert werden. Die Ministerin bekräftigte, dass die Regierung das Bürgergeld insgesamt neu regeln will. Unter anderem soll es schneller Sanktionen geben, wenn jemand Termine nicht einhält. Bei Familien mit Kindern dürften die Leistungen aber nicht komplett gestrichen werden, betonte Baas. Ab heute gelten in den USA die neuen Zölle auf Stahl und Aluminium, die aus der EU importiert werden. Wie US-Präsident Trump angekündigt hat, verdoppelt sich der Satz auf 50%. Er will damit nach eigener Aussage die heimische Wirtschaft schützen und Arbeitsplätze in den USA schaffen. Die EU will mit Gegenmaßnahmen antworten. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Dabei geht es um Gegenzölle auf US-Einfuhren wie Jeans, Motorräder und Whisky. Ein weiteres Paket von Vergeltungszöllen soll US-Importe im Umfang von 95 Milliarden Euro treffen. Die Kommission stimmt es gerade mit Mitgliedstaaten und Unternehmen ab. Für Deutschland wären die hohen US-Zölle nach Angaben des zuständigen Branchenverbandes eine massive Belastung. Unter anderem, weil Drittstaaten Lieferungen in die EU umleiten könnten, wenn ihnen der Zugang zum US-Markt versperrt wird. Das verschärfe den erheblichen Importdruck auf Europa zusätzlich, erklärt die Wirtschaftsvereinigung Stahl.
Bundesumweltminister Schneider will die Rahmenbedingungen für Städte und Gemeinden verbessern, damit die ihre Bürger besser vor Hitze schützen können. In der Rheinischen Post sagte der SPD-Politiker, er wolle untersuchen lassen, ob es auf nationaler Ebene Regelungsbedarf gibt, damit die Kommunen auf die immer höheren Temperaturen reagieren können. Die Zahl der extremen Hitzetage hat zuletzt deutlich zugenommen. Besonders für ältere, Kranke oder Schwangere kann das gefährlich werden. Der Minister äußerte sich anlässlich des heutigen Hitzeaktionstages, der auf die Risiken extremer Hitze aufmerksam machen soll. Er wird seit 2023 begangen. Die deutschen Fußballerinnen haben in ihrem letzten Spiel vor der Europameisterschaft einen deutlichen Sieg gefeiert. In Wien gab es im Nations League-Spiel gegen Österreich ein klares 6:0. Das DFB-Team bleibt damit ungeschlagener Gruppensieger und war schon vor der Partie für das Finalturnier qualifiziert. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute wird es zunächst sonnig, später ziehen Wolken auf, es gibt kräftige Schauer und Gewitter, es wird schwülwarm bei bis zu 27 Grad. Aktuell die Temperaturen in Berlin-Marzahn 17 Grad, in Spandau 11, in Guben 17, in Stechlin 11 Grad. Morgen wird es wieder teils sonnig, teils wolkig. Es gibt erneut Schauer oder kurze Gewitter bei etwa 23 Grad. Die Zeit 7.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen, Angela Ulrich im Studio. Schwarz-Rot will die lahmende Wirtschaft ankurbeln. Das Steuerentlastungspaket für Unternehmen kommt heute ins Kabinett. Finanzminister Klingbeil nennt das vollmundig einen Investitionsbooster. Es hört sich an nach Kraft, Energie, aber wer könnte profitieren und bringt das wirklich was? Das möchte ich bei einem Praktiker nachfragen, Alexander Schirp. Er ist Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, UVB. Schönen guten Morgen, Herr Schirp.
Guten Morgen, Frau Ulrich.
Ist das denn wirklich so ein Kraftpaket für die Wirtschaft, das da kommen wird? Ein Booster? Wie sehen Sie das?
Na, wir sehen es zunächst mal sehr positiv über die Inhalte hinaus, als Symbol, als Zeichen dafür, dass die Regierung sich jetzt auf den Weg macht, die vielen Ankündigungen, die es ja für die Wirtschaft gibt, im Koalitionsvertrag auch in die Tat umzusetzen. Also es ist so ein bisschen ein Jetzt geht's los. Und inhaltlich ist das schon ein ziemlich großer Wurf, steuerrechtlich gesehen.
Aber können wir das praktisch machen mal? Wie das läuft das denn zum Beispiel? Wie kann man sich das vorstellen? Da ist eine Firma, 100, 200 Leute und die können jetzt Abschreibungen auf Investitionen machen. Können Sie uns das an einem Beispiel verdeutlichen?
Naja, die Abschreibung ist ja dazu da, den Wertverlust einer Investition über den Lebenszyklus dieser Anlage beispielsweise steuerlich zu berücksichtigen. Und normalerweise geht das über den ganzen Lebenszyklus. Häufig sind das 10 Jahre, bei Immobilien sind es 50 Jahre. Und dann sind es in der Regel linear, wird das gemacht, 10% pro Jahr können dann berücksichtigt werden. Also die mindern dann sozusagen den Gewinn beispielsweise, dadurch die Steuerlast, dadurch wird Liquidität frei.
Und das geht jetzt schneller mit dem
Booster. Jetzt nach vorne und jetzt ist es nicht mehr linear, sondern degressiv. Und dann werden in den ersten 3 Jahren, beginnend schon in diesem Jahr, können 30% abgeschrieben werden. Also das ist sozusagen die Entlastungswirkung, wird nach vorne gezogen. Und das ist schon ziemlich einzigartig. Also das ist nochmal deutlich mehr, als wir beispielsweise in der Corona-Zeit gesehen haben, wo das teilweise bis 20% hochging.
Und weil das Ganze ja auch mit einem zeitlichen Ende versehen ist, also das beginnt jetzt im Sommer, 1. Juli, es ist als Ziel, als Startdatum angepeilt und es soll aber dann nur 2,5 Jahre bis Ende 2027 gelten. Glauben Sie, dass das ein Effekt ist, wo die Unternehmen auch sagen, okay, jetzt los, investieren, Maschinen kaufen und, damit wir da profitieren können, also dass da wirklich was in Gang kommt?
Naja, man muss ja darüber hinaus über diesen Booster, den Zeitraum des Boosters sehen, dass dann ja ab 28 auch die Körperschaftssteuer gesenkt werden soll. Das braucht etwas Vorlauf. Das ist eine langjährige Forderung der Wirtschaft. Da sind wir nicht wettbewerbsfähig. Das ist ja sozusagen die Perspektive dann mittelfristig. Und ja, wir glauben schon, dass es jetzt auch auf Unternehmensseite recht zügig mit Investitionen losgehen kann. Denn wir haben ja eine große Investitionszurückhaltung gesehen in den letzten Jahren. Und die haben wir nicht gesehen, weil kein Investitionsbedarf da war, sondern die haben wir deshalb gesehen, weil den Unternehmen die Planungssicherheit fehlte, weil sie einfach nicht sicher sagen konnten, lohnt sich eine Investition. Und da haben wir jetzt diesen steuerlichen Anreiz, aber für Planungssicherheit brauchen wir natürlich noch mehr. Da müssen jetzt die anderen wirtschaftsrelevanten Schritte aus dem Koalitionsvertrag folgen, aber das ist jetzt schon mal ein Zeichen, was ja, Anlass aber, zur Hoffnung gibt, dass diese Schritte auch folgen werden.
Aber was fehlt Ihnen also noch? Was muss jetzt noch kommen von Unternehmerseite?
Naja, wir brauchen ganz dringend Bürokratieentlastung und die brauchen wir auch vor allem auch deshalb bei Planungs- und Genehmigungsverfahren, damit wir diese ganzen Investitionsprogramme, die es ja was öffentliche Investitionen in Infrastruktur angeht, kommen werden, damit wir die auch zügig auf die Straße bekommen. Also das ist ein großer Punkt. Dann ist angekündigt eine Entlastung der Unternehmen bei den Energiekosten, ist auch ganz, ganz wichtig. Und ja, dies zusammen mit der steuerlichen Entlastung, das ist dann das Paket, wo wir diese Planungssicherheit bekommen und dann werden die Investitionen folgen.
Trotzdem, Sie haben ganz am Anfang gesagt, das ist ein Symbol, was Sie gut finden. Also geht es da doch eher um Psychologie als um reine Zahlen?
Nein, danke, dass Sie nochmal nachfragen. Ich sehe beides. Ich sehe das Symbol, aber ich sehe hier auch wirklich einen großen inhaltlichen Schritt, den wir gehen.
Das sagt Alexander Schirp, er ist Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg über diesen Booster, wie es der Finanzminister selber nennt, über das Abschreibungspaket, was heute ins Kabinett soll von Schwarz-Rot. Ich danke Ihnen herzlich, Herr Schirp, für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Gleich 11:07 wird es. Sie haben sich ja noch nie persönlich getroffen, aber immerhin schon miteinander telefoniert. Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz und US-Präsident Trump. Das ändert sich jetzt. Heute Abend fliegt Merz los zum Antrittsbesuch in die USA. Er wird dann morgen von Trump im Weißen Haus empfangen, darf sogar im Gästehaus des Weißen Hauses übernachten. Hauptstadtkorrespondentin Christina Nagel über eine Reise, die für Friedrich Merz, ein ganzes Stück weit unberechenbar sein dürfte.
Ein Antrittsbesuch im Weißen Haus beim wichtigsten Verbündeten ist immer etwas Besonderes. Der Rosengarten, das Oval Office, die große weltpolitische Bühne. Aufmerksamkeit ist da garantiert. Und genau das ist das Problem seit den öffentlichen Abrechnungen von US-Präsident Trump mit dem südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa und dem ukrainischen Staatschef Selenskyj. Es ist eben nicht ausgemacht, was für Bilder aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten um die Welt gehen. Der Kanzler, versichert Regierungssprecher Stefan Cornelius, kenne die Szenen.
Und ich glaube, dass er gut vorbereitet in dieses Treffen geht.
Friedrich Merz hat mit Selenskyj gesprochen, mit Ramaphosa und mit Staats- und Regierungschefs, bei denen die Treffen mit dem US-Präsidenten gut liefen. Wie beim finnischen Präsidenten Alexander Stubb, der mit Trump Golf gespielt hat. Stubb rät im ZDF-Interview dazu, cool zu bleiben.
Sein grundsätzlicher Ansatz ist etwas völlig anderes als alles, was wir kennen. Das ist ein Dealmaker, der kommt aus dem Immobiliengeschäft.
Trump das Gefühl zu geben, einen great job zu machen, kann durchaus stimmungsförderlich sein. Punkten lässt sich, diese Erfahrung hat der britische Premier Keir Starmer gemacht, mit Lob, öffentlich geäußerter Dankbarkeit und besonderen Gastgeschenken, wie einer persönlichen Einladung des britischen Königs. Etwas sehr Seltenem, wie Starmer gleich mehrfach betont.
This is a letter from His Majesty the King. This is really special.
Kanzler Merz hat bereits angeboten, mit Trump den Heimatort von dessen Vorfahren in der Pfalz zu besuchen. Vielleicht auch deshalb, weil Friedrich Merz mittlerweile ein ganz gutes Gespür für den US-Präsidenten entwickelt hat.
Wichtig ist immer, dass man nicht so lange redet, sondern dass man kurz redet und ihn auch reden lässt.
Verrät der Kanzler im 6:30-Podcast des WDR. Auch wenn sich dann meist sehr viel nur um das Thema Trump drehe.
Man muss sich auf ihn einstellen und auf ihn einlassen und gleichzeitig darf man sich nicht kleiner machen, als wir sind. Und das ist ohnehin meine wichtigste, Voraussetzung, dass wir mit ihm vernünftig reden können. Wir sind da keine Bittsteller.
Sondern sehr viele potenzielle Konsumenten US-amerikanischer Waren und Dienstleistungen. Gemeinsame Interessen hervorheben, statt zu klagen und zu kritisieren. Ideen aufgreifen, statt zu lamentieren. Streit vermeiden, Danke sagen, ohne würdelos und anbiedernd daherzukommen. So könnte das Treffen im Trumpschen Sinne great werden. Vorausgesetzt, der Kanzler erwischt einen guten Tag.
Tja, vorausgesetzt der Antrittsbesuch von Kanzler Merz bei US-Präsident Trump. Christina Nagel hat mal vorausgeschaut.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die deutschen Fußballfrauen haben es vorgemacht, müssen jetzt nur noch die Männer nachziehen und ebenfalls ihr Nations League-Spiel gewinnen. Ein 6:0 wie gestern Abend bei den Frauen in Wien wird es heute in München bei den Männern aber wohl nicht geben. Dazu ist dann wohl Portugal doch zu stark. Thomas Kunze ist unser Nationalmannschaftsreporter. Schönen guten Morgen, Thomas.
Ja, liebe Grüße aus München.
Ja, wunderbar. Sind denn alle Mann fit fürs Halbfinale?
Ja, also die da sind, die mitgekommen sind, die Tage in Herzogenaurach absolviert haben, die sind tatsächlich fit, auch wenn sich ja vorher die Absagen häuften. Ich weiß gar nicht, wie groß der Stapel am Ende für Julian Nagelsmann war im Vergleich zum Viertelfinalduell mit den Italienern. Aus dem 23-Mann-Kader fehlen 10 Spieler, also quasi ein halber Kader. Das ist schon irre, aber es wird eine Stammelf zusammenkommen und auch eine gute Mannschaft zusammenkommen, die heute Abend gegen Portugal spielt. Aber Fakt ist auch, es fehlen schon wichtige Spieler wie beispielsweise Rüdiger, wie Musiala, wie Schlotterbeck, wie Kleindienst. Und das schwächt das Team natürlich, ist doch klar.
Aber wenn eben genau die, Havertz ja wohl offenbar auch, wenn die alle fehlen, wer soll dann heute die Tore schießen?
Ein paar sind ja noch übrig. Nick Woltemade beispielsweise hat sich in den Fokus gespielt mit einer Top-Rückrunde in der Bundesliga. Er ist Pokalsieger geworden. Jetzt ist die Frage, spielt er alleine vorn drin oder vielleicht sogar gemeinsam mit Füllkrug, der in West Ham eine schwere Saison hatte, aber im Training jetzt wieder sehr, sehr gut aufgedribbelt ist. Vielleicht spielen wir wirklich beide gemeinsam. Vielleicht lässt er sich den einen oder anderen auf der Bank als Alternative im offensiven Mittelfeld, das sieht immer noch gut aus mit Leroy Sané, Flo Wirtz, mit Serge Gnabry beispielsweise gibt es nicht so große Probleme. Die Abwehr stellt sich am Ende innen von alleine auf mit Tah und Anton oder mit Tah und Groß beispielsweise. Aber das Puzzle hat Nagelsmann längst schon zusammengefügt und daran haben sie eben auch gearbeitet. Und da kann man dem Trainer ja vertrauen. Er wird die Bestmöglichen aufstellen und die werden es dann mit größtmöglicher Intensität gegen Portugal versuchen müssen.
Ja, und Portugal, Stichwort, der Gegner, wie stark sind die Portugiesen?
Sehr stark, muss man leider sagen. 4 Champions-League-Sieger, die jetzt ja vor ein paar Tagen in München erst gefeiert haben, sind mit dabei, mit Vitinha, mit Mendes, mit Neves und natürlich auch mit Gonçalo Ramos, dem Stürmer. Das wird schon brutal dazu, dieses Mittelfeld mit Bruno Fernandes, mit Bernardo Silva. Das ist eine richtig, richtig gute Mannschaft, auch mit dem unvermeidlichen Cristiano Ronaldo, der heute sein 220. Länderspiel absolvieren wird, eine absurde Zahl.
Verrückt, ja.
Ja, der spielt eigentlich in der U40 mittlerweile, also er könnte auch schon Seniorenmeisterschaften laut Regularien spielen, ist aber eben immer noch A-Nationalspieler. Das ist schon wild, aber das ist vielleicht auch genau die Chance und genau die Lücke. Er ist nämlich tatsächlich nicht mehr so laufstark im Pressing, im Gegenpressing. Und das kann die deutsche Mannschaft ausnutzen.
Und der Rasen ist wieder länderspieltauglich in München nach dem Champions League.
Ja, ja, nee, alles bestens. Sie haben das ja, es war ein bisschen überdramatisiert, auch von der Presse, muss man ehrlich sagen. Okay. Sie haben es ja relativ schnell in den Griff bekommen und die Pariser Fans vom Rasen bekommen. Und die Stücken, die rausgeschnitten wurden, die sind längst nachsortiert. Da gibt's ja so Module bei diesem Hybridrasen. Ich habe mir das gestern Abend bei der Pressekonferenz unten nochmal anschauen können. Es wird keine Stolpergefahr geben. Ich kann alle beruhigen.
Okay. Thomas Kunze, unser Nationalmannschaftsreporter, heute Abend in München, Portugal gegen die Deutschen, gegen das deutsche Team. 21 Uhr ist der Anpfiff und das Ganze live bei uns hier im Inforadio.
Werbung. Dum, dum, dee, da, da, da. Gartenaktionswoche bei Hellweg. Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Artikel aus den Sortimenten Gartenmöbel, Gartengeräte, Grills und Pools. Und zusätzlich 5 Euro geschenkt zu jedem Einkauf. Nur diese Woche in unseren Hellweg-Märkten und online einkaufen und 5 Euro Rabattgutschein sichern. Nur in teilnehmenden Märkten und online, solange der Vorrat reicht. Alle Informationen auf hellweg.de. Hellweg, die Profibaumärkte. Dum, dum, dee, da, da, da.
Das Wetter für Brandenburg und Berlin, anders als in Süddeutschland, wo schon ganz schwere Gewitter und Sturmböen angekündigt sind, auch schon früher am Tag, soll das, die Regentropfen, der Wind, bei uns erst am Abend kommen. Müssen wir mal gucken, wie stark dann Unwettergefahr tatsächlich ist. Im Moment noch sonnig, ruhig, soll schwül warm werden bis 27 Grad. Jetzt haben wir 13 in Grünow, 17 in Cottbus und im Stadtgebiet von Berlin sind wir bei 11 bis 16 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat wieder Matthias Wetzel.
A2 Magdeburg Richtung Berlin zwischen Thesen und Ciesa Behinderung nach einem Unfall. Vorsicht, noch immer Benzin auf der Fahrbahn. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Ruhland und Schwarzheide wird der Verkehr an einer Tagesbaustelle über die Standspur geleitet. B167 Lebus Richtung Löwenberg im Bereich Liebenwalde müssen Sie nach einem Unfall mit Einschränkungen rechnen. Stadtverkehr Berlin, stockender Verkehr A100 Richtung Wedding ab Schmargendorf, Marzahn-Landsberger Allee statt einwärts Höhe Märkischer Allee und Prenzlauer Berg-Schiefelbeiner Straße vor der Schönhauser Allee. Oberschöneweide, der gesamte Kreuzungsbereich Treskowallee, Rummelsburger Edisonstraße und an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten weiterhin für Autos und Lkw gesperrt. Stau deshalb auf der Rummelsburger Landstraße in Köpenick, auf der Rudolf-Rühl-Allee und in Stralau und Friedrichshain vor und auf der Elsenbrücke. Und Charlottenburg auf der Nürnberger Straße, Kranarbeiten zwischen Budapester und Tauentzienstraße Richtung Spichernstraße, ist die Fahrbahn bis 13 Uhr gesperrt.
7.20 Uhr, guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Angela Ulrich. Corona, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, zuletzt die erratische Politik des US-Präsidenten, die deutsche Exportwirtschaft schwächelt. Nun startet die neue Bundesregierung ihren Versuch, gegenzulenken. Die Nachrichten mit Matthias Wetzel.
Die Bundesregierung hat bekräftigt, dass sie trotz Ab heute gelten in den USA neue Zölle auf Stahl und Aluminium, die aus der EU importiert werden. Moment, hier irgendwie fehlt mir eine Meldung. Die Bundesregierung hat bekräftigt, dass sie trotz der Gerichtsentscheidung zu Zurückweisungen an ihrer Migrationspolitik festhält. Kanzleramtsminister Frey sagte am Abend im ZDF, man werde den Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichtes umsetzen. Die Entscheidung könne aber nicht für das gesamte Land gelten. Der CDU-Politiker ergänzte, möglicherweise werde darüber am Ende der Europäische Gerichtshof entscheiden. Ähnlich äußerte sich Justizministerin Hubig. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte entschieden, dass es rechtswidrig war, drei Somalier an der deutsch-polnischen Grenze zurückzuweisen. Zunächst hätte geklärt werden müssen, welcher EU-Staat für die drei zuständig ist. Ab heute gelten in den USA die neuen Zölle auf Stahl und Aluminium, die aus der EU importiert werden. Wie US-Präsident Trump angekündigt hat, verdoppelte sich der Satz auf 50%. Er will damit nach eigener Aussage die heimische Wirtschaft schützen und Arbeitsplätze in den USA schaffen. Aus Washington Ralf Borchert.
Vor allem für die europäische und damit auch deutsche Stahlindustrie ist das bitter. Die USA gelten als wichtigster Absatzmarkt der europäischen Stahlbranche. Der Export dorthin wird deutlich schwieriger. Ob die Europäische Union auf diesen Zollschritt umgehend mit Gegenmaßnahmen reagiert, blieb bis zuletzt offen. Auch mit Blick auf höhere Zölle für andere Branchen machen die USA Druck. Nach Regierungsangaben wurden alle Handelspartner schriftlich aufgefordert, noch am heutigen Mittwoch konkrete Angebote für die laufenden Verhandlungen vorzulegen.
Die Bundesregierung will heute ein erstes Paket mit Steuererleichterungen für die Wirtschaft beschließen. Vorgesehen ist unter anderem, dass Unternehmen ihre Investitionen zum Beispiel in Maschinen schneller als bisher von der Steuer absetzen können. Ab 2028 soll die Körperschaftssteuer schrittweise von rund 30 auf 25% sinken. Der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, Schirp, lobte die Pläne. Im RBB 24 Inforadio sagte er, die neuen Abschreibungsmöglichkeiten seien sehr umfangreich und könnten tatsächlich Investitionen in Gang setzen. Die Maßnahmen sollen die Wirtschaft in diesem Jahr um rund 2,5 Milliarden Euro entlasten. Schon morgen soll der Bundestag erstmals darüber beraten. Auch der Bundesrat muss zustimmen. Etwa 50 Personen aus Wissenschaft, Kultur, Politik und Gesellschaft fordern die Bundesregierung auf, sich im Nahostkonflikt auf die Seite der palästinensischen Bevölkerung zu stellen. Dazu wollen sie heute einen offenen Brief an Bundeskanzler Merz und seine Koalition veröffentlichen. Der ARD liegt das Schreiben bereits vor. Aus Hanau, Heiko Schneider.
In dem Brief fordern die Unterzeichnenden die Bundesregierung dazu auf, sich für einen sofortigen Waffenstillstand einzusetzen. Weiteres Leid der Zivilbevölkerung müsse verhindert werden. Initiator des offenen Briefs ist Said Idris Hashemi. Er hat den rassistischen Anschlag von Hanau im Februar 2020 schwer verletzt überlebt und dabei seinen Bruder verloren. Zu den Unterzeichnenden zählen unter anderem die Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland Ducho, Tatort-Schauspieler Edin Hasanovic, Comedian Kurt Krömer und Klimaaktivistin Luisa Neubauer.
Die Verteidigungsminister der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe beraten heute noch einmal über die weitere Militärhilfe für das angegriffene Land. Zu dem Treffen in Brüssel wird auch der ukrainische Verteidigungsminister Umerov erwartet. Er soll über die Lage an der Front informieren und sagen, welche Waffen die Armee derzeit am dringendsten braucht. Geleitet werden die Beratungen von Bundesverteidigungsminister Pistorius und dem britischen Ressortchef Healy. US-Verteidigungsminister Hegseth wird nach Angaben von Diplomaten nicht teilnehmen. Der Ukraine-Kontaktgruppe gehören etwa 50 Staaten an. Wer abends oder nachts mit der Bahn zum Flughafen BER fahren will, muss bis Anfang Juli mit Einschränkungen rechnen. Wegen Bauarbeiten werden in den kommenden beiden Nächten mehrere Flughafen-Expresszüge umgeleitet. Dadurch kann der Halt am Hauptbahnhof und an den Stationen Ostkreuz und Gesundbrunnen entfallen. Ab dem 7. Juni und bis 4. Juli fallen zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh einzelne Verbindungen zwischen Charlottenburg und dem Flughafen BER komplett aus. Die deutschen Fußballerinnen haben in ihrem letzten Spiel vor der Europameisterschaft einen deutlichen Sieg gefeiert. In Wien gab es im Nations League-Spiel gegen Österreich ein klares 6:0. Das DFB-Team bleibt damit ungeschlagener Gruppensieger und war schon vor der Partie für das Finalturnier qualifiziert. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst sonnig, später wolkig mit kräftigen Schauern und Gewittern, schwülwarm bei bis zu 27 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 17 Grad, in Spandau 11, in Guben 17, in Stechlin 11 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig, wieder Schauer und kurze Gewitter bei etwa 23 Grad. Die Zeit 7.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich, guten Morgen. Ein Gericht erklärt die Zurückweisungspolitik der Bundesregierung für rechtswidrig, aber Kanzler und Innenminister machen einfach so weiter. Jürgen Bast, Professor für Europarecht an der Universität Gießen, hat hier gestern bei uns im Programm gesagt, unglücklich ist die Situation jetzt auch für die Polizisten, die an der Grenze stehen.
Die Bundespolizisten sind jetzt in einer ganz unangenehmen Situation. Die sind ja an Recht und Gesetz gebunden und jetzt müssen die einerseits eine Weisung des Bundesinnenministers befolgen und dürfen die jetzt auch nicht einfach ignorieren. Und gleichzeitig haben die jetzt gerade von einem Gericht bescheinigt bekommen, dass sie von ihrem eigenen Innenminister zu rechtswidrigem Handeln gedrängt werden.
Das sagt Jürgen Bast, Professor für Europarecht an der Universität in Gießen. Und über diese Situation eben an den Grenzen. Wie rechtssicher ist das Vorgehen der Bundesregierung überhaupt noch? Was heißt das auch für Standing Deutschlands in der EU? Darüber spreche ich nach den nächsten Nachrichten 7:45 mit Thomas Silberhorn. Er ist CSU-Politiker und Vorsitzender des Innenausschusses im Bundestag. Und damit wird es 7.27 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Mainburg und Putlitz liegen Reifenteile auf der linken Spur. Aktuell sind die Temperaturen noch nicht knallheiß, auch wenn es heute in der Woche zumindest der wärmste Tag wird. Aber im Sommer, wie kann man sich da vor extremer Hitze schützen? Darum geht's beim bundesweiten Hitzeaktionstag heute. Gängige Tipps natürlich, Schatten, kühle Räume suchen, viel Wasser trinken. Aber was, wenn es diesen kühlen Raum nicht gibt? Kein Freibad, kein klimatisiertes Einkaufszentrum. So ist das in Koschen in Brandenburg im Landkreis Oder Spree. Dort wurde 2019 mit 38,6 Grad der bundesweite Hitzerekord gemessen. Wie bereitet sich der Ort auf den möglicherweise sehr heißen Sommer in diesem Jahr vor? RBB24-Reporterin Helena Dähler hat sich in Koschen umgeschaut und umgehört.
In Koschen leben etwas mehr als 300 Menschen. Links und rechts von der Hauptstraße durch das Dorf stehen Einfamilienhäuser. Es gibt einen Bahnhof, einen Sportplatz. Das war es dann auch schon. Dieser Junitag vor 6 Jahren, als hier der bundesweite Hitzerekord gemessen wurde, hat sich in die Erinnerung der Koschener eingebrannt. So wie bei Carola Kaluza.
Ich habe gedacht, ich sterbe. Ja, was soll man denn sagen? Das war wirklich furchtbar. Man konnte sich ja nirgends mehr verdrücken, selbst im Schatten hat man ja gebraten.
Schattenplätze gibt es hier nur wenige. Ein paar Bäume stehen neben dem Sportplatz. Wenn es hier richtig heiß wird, erklärt Bürgermeisterin Manuela Musig, dann wirkt das Dorf Koschen wie ausgestorben.
Da sehen Sie überhaupt keinen Menschen, da hören Sie auch kaum Tiere. Und es ist richtig drückend bei uns dann. Brandenburger Wüste.
In Koschen gibt es auch kein Freibad oder einen Supermarkt, in dem es kühl ist.
Mit klimatisierten Räumen ist nur nichts mehr. Müssen wir nach Polen rüberfahren. Tankstelle, da gibt's Eis.
sagt der Koschener Rainer Koschke. Sein Bruder betreibt die Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes, die den Rekordwert vor 6 Jahren gemessen hat. Diese steht auf einem Feld und misst die Temperatur in der Luft und in der Erde und auch den Niederschlag. Just als wir da zusammenstehen, fängt es an zu regnen. Grund genug für Rainer Koschke zu schauen, wie viel runtergekommen ist.
Hier ist ein Röhrchen, da ist eine Skala dran. Und jetzt muss ich den einen Lufttricher abnehmen. Da ist eine Kanne drin. Viel ist nicht drin.
Immerhin müsse man heute nicht gießen. Nach den Hitzeerfahrungen der letzten Jahre bereite man sich jeden Sommer auf das Schlimmste vor, sagt Bürgermeisterin Mosig.
Machen sich alle Sorgen dann, sehr große Sorgen. Aber auf dem Dorf ist es ja mit Nachbarschaft noch. Da schaut man auch ein bisschen rechts und links.
Besonders, was die älteren Dorfbewohner angeht.
Gehen sie raus, sind die Jalousien hoch, sind sie den ganzen Tag unten, na dann geht man doch mal klopfen. Ist was, kann man helfen oder so.
Der Zusammenhalt im Dorf sei sehr gut. Und auch wenn Koschen nicht die Möglichkeit hat, im Falle einer Hitzewelle einen großen, klimatisierten Raum zur Verfügung zu stellen, die Bürgermeisterin hätte da eine Idee, wie das Land Brandenburg helfen könnte.
Was vielleicht eine riesengroße Unterstützung wäre, wenn es dann freie Getränke mal geben würde. Zum Beispiel pro Haushalt, man weiß ja, wie viel in jedem Haushalt wohnen Leute, werden eben 2, 3 Flaschen Trinkwasser hingestellt oder so. Falls auch mal was mit der Wasserleitung nicht in Ordnung ist, ist das besser, man hat das schon im Vorrat.
Bei der Verteilung würden die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner dann mit anpacken. Gemeinschaftlich werden die Koschener auch in diesem Sommer, wenn nötig, allen Wetterextremen trotzen. Hohen Temperaturen oder hohen Niederschlägen, denn auch die wurden in Koschen schon gemessen.
Helena Dähler über den Hitzeschutz in einem der heißesten Orte Brandenburgs, Koschen. Heute ist bundesweiter Hitzeaktionstag. Und damit 8:01. Bombenentschärfungen, das kennen wir ja bei uns in der Region, vor allen Dingen ständig in Oranienburg, zuletzt auch in Cottbus allein gestern. Und in Köln gab es jetzt einen Fund, der einen besonders spektakulären Einsatz nach sich zieht. Gleich 3 Bomben müssen entschärft werden und das mitten in der Stadt. Oliver Köhler aus Köln.
Sicherheitskräfte des Kölner Ordnungsamtes bewachen die Fundstellen der Bomben. Niemand soll den Blindgängern zu nahe kommen, selbst fotografieren ist verboten. Mit großen Evakuierungen wegen Weltkriegsbomben hat das Kölner Ordnungsamt viel Erfahrung. Aber der Fund von gleich 2 sehr großen 20-Zentner-Bomben und noch einer 10-Zentner-Bombe dazu und das auch noch mitten in der Innenstadt, das stellt selbst das erfahrene Team vor große Hürden, sagt der Leiter des Kölner Ordnungsamtes, Ralf Meyer.
Der Evakuierungsradius von 1000 Metern hat zur Folge, dass wir links- und rechtsrheinisch in den Bereichen der Innenstadt 20.500 Menschen evakuieren müssen. 3 Brücken werden gesperrt werden müssen. Ein Krankenhaus muss evakuiert werden. 2 Alten- und Pflegeheime, rund 60 Beherbergungsbetriebe, viele Straßensperrungen, sodass es auch zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen wird.
Das Ordnungsamt muss wichtige Hauptverkehrsstraßen in der Innenstadt sperren. Nahverkehrslinien werden unterbrochen. Betroffen sind auch Gleise der Deutschen Bahn. Im Regional- und im Fernverkehr muss die Bahn Züge umleiten. Die Räumung der betroffenen Teile der Kölner Innenstadt wird eine große logistische Herausforderung. Die meisten Anwohner haben sich seit vorgestern darauf vorbereitet, ihre Wohnungen zu verlassen und den Tag außerhalb des Evakuierungsbereichs zu verbringen.
Wir sind alle zusammen ab 8 an unserem Wohnwagen, der steht 2 Brücken weiter und da verbringen wir dann den Tag, ist ja zum Glück gutes Wetter.
Werde ich dann aus der Evakuierungszone rausradeln und meinem Tagwerk nachgehen und hoffen, dass sie zum Feierabend durch sind.
Ich werde tagsüber auf der Arbeit sein und später dann in Mülheim aussteigen und zu einer Freundin gehen. Und darf vielleicht auch übernachten, wenn ich nicht nach Hause kann.
Man überlegt schon so ein bisschen, aber aus Erfahrung weiß man ja, dass das eigentlich alles immer sicher abläuft.
Für die Evakuierung hat Ordnungsamtsleiter Ralf Meyer alle verfügbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einsatz gerufen. Denn das betroffene Gebiet ist groß und dicht besiedelt.
Deshalb wird es auch viele Stunden dauern, bis die Evakuierung auch abgeschlossen ist. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann wir die Freigabe zur Entschärfung geben können.
Erst wenn der Gefahrenbereich komplett geräumt ist und der Himmel über Köln für den Luftverkehr gesperrt, können die Entschärfer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst mit ihrer Arbeit beginnen.
Gleich drei Weltkriegsbomben sollen heute mitten in Köln entschärft werden. Oliver Köhler war das.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Es geht um Strom und um Wasser. Die Ver- und Entsorgungsbranche trifft sich heute zum Jahreskongress in Berlin. Vor noch nicht allzu langer Zeit wurde die Klage geführt, Strom reiche vielleicht gar nicht aus für all die neuen Elektroautos und Wärmepumpen, die erwartet werden. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion dazu. Inzwischen scheint das Problem ja wohl eher ein anderes zu sein, oder?
Ja, das Problem ist nicht zu wenig, sondern zeitweise zu viel Strom. Das hat mit Strom aus Wind und Sonne zu tun, da weiß man eben nicht genau, wann der kommt. Da passen Bedarf und Angebot eben immer seltener zusammen. Wenn viel Grünstrom geliefert wird, den niemand braucht, dann rutscht der Strompreis an der Energiebörse ins Minus. Und wer dann Strom kauft, der bekommt noch obendrauf Geld dazu. Zumindest dann, wenn er einen entsprechenden Stromtarif hat, sowas gibt's ja, oder eben als Unternehmen direkt an der Strombörse einkaufen kann.
Aber billiger Strom hört sich doch erstmal gut an.
Ja, super, klar. Im Schnitt sei der Strompreis durch die Erneuerbaren im Mai auf um die 6 Cent je Kilowattstunde gesunken. Etwa so günstig wie vor der Energiekrise, das schreibt zumindest das Handelsblatt. Es gibt die Fraunhofer-Website Energy Charts und da ist zugleich etwas anderes zu sehen. Nämlich seit Jahresbeginn lag der Strompreis in insgesamt 248 Stunden unter Null, also da gab's Geld dazu. Das ist ein neuer Rekord.
Aber das dürfte doch einige Stromkunden richtig freuen,
ja,
oder?
Allerdings für Elektrostahlwerke wie etwa in Hennigsdorf in Brandenburg an der Havel, da klingt das erstmal wie ein Lottogewinn. Das Problem ist allerdings, morgens und abends, wenn also alle Strom brauchen, dann ist der auch teuer. Und unterm Strich sind dann die Energiekosten etwa für Stahlkocher, die Baustahl herstellen, weiterhin ziemlich hoch.
Zeitweise zu viel Strom. Was fordert jetzt die Branche?
Naja, das hört sich erstmal ziemlich widersinnig an. Die fordern nämlich noch mehr Strom. Da geht's um Versorgungssicherheit. Also wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, dann fehlt Strom. Robert Habeck, einst grüner Wirtschaftsminister, er wollte ja Gaskraftwerke, die schnell einspringen und dann eben später mit Wasserstoff laufen. Die Energiebranche, die fordert, dass Habecks gescheitertes Kraftwerkssicherungsgesetz mit Anpassungen kommt. Inzwischen ist Katharina Reiche CDU-Wirtschaftsministerin. Auch sie will mehr Gaskraftwerke. Ob jetzt Gas oder auch neue Batteriespeicher helfen oder vielleicht auch beides zusammen. Das wird also heute ziemlich interessant beim Jahreskongress der Energiebranche in Berlin.
Und da hat uns Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion schon mal einen kleinen Vorgeschmack serviert.
Werbung. Sie suchen exklusive Markenmöbel mit hervorragender Beratung? In der Villa der neuen Wohnkultur in Berlin-Zehlendorf bieten wir Ihnen in besonderem Ambiente Wohnkonzepte auf höchstem Niveau. Lassen Sie sich überraschen. Mehr auf neue-wohnkultur.de.
Der Berliner Leander Kirschner ist der erfolgreichste Musikmanager in Deutschland. Mit seiner Firma Bamboo Artists hat er Musiker wie Ski Agu bei sich unter Vertrag. Sagt mir jetzt nicht so viel, aber Sie werden den vielleicht kennen. Künstler seien heute viel mehr als Unternehmer unterwegs, sagt Kirschner.
Früher war es vielleicht wirklich so, dass man als Musikerin, du hast irgendwie einfach dein Deal mit einem Label gesigned und da hast du gesagt, die kümmern sich um alles und ich gucke mir das gar nicht an. Und da kamen auch viele dieser Geschichten raus, dass Künstler dann irgendwann erstaunt waren, wie viel wenig Geld sie mit ihrer Musik verdienen, obwohl sie total erfolgreich sind. Und ich glaube, heutzutage muss man als Künstler ein Unternehmer sein, im gewissen Maße. Man sollte sich immer beschäftigen, wie funktionieren diese ganzen Dinge um mich rum und dann wird man wahrscheinlich auch glücklicher sein am Ende.
Also Unternehmer sein, auch wenn man Künstler eigentlich ist, sagt der Musikmanager Leander Kirschner. Wie er sein Label Bamboo Artists groß gemacht hat, das hören Sie um kurz nach 11 in unserem Vis-à-vis-Gespräch. Oder schon jetzt können Sie reinhören in unserer App. Und der kurze Blick aufs Wetter noch. Wir haben ja gerade über Hitze gesprochen. Heute wird's richtig warm. Bis 27, 28 Grad kann's werden. Und Gewitter können sich entladen. Das Ganze aber wohl erst am späten Nachmittag oder am Abend. Und im Laufe der nächsten Tage dann auch wechselhafter. Im Moment recht warm. 15 Grad in Perleberg, 18 in Frankfurt-Oder. Und so ähnlich auch die Temperaturen im Stadtgebiet von Berlin.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Matthias Wetzel.
A2 Magdeburg Richtung Berlin zwischen Thesen und Ciesa. Behinderungen nach einem Unfall. Vorsicht, hier ist Benzin ausgelaufen. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Ruhland und Schwarzheide wird der Verkehr an einer Tagesbaustelle über die Standspur geleitet. Stadtverkehr Berlin, stockender Verkehr auf der A100 Richtung Wedding Detmolder Straße Höhe. In Marzahn auf der Landsberger Allee stadteinwärts Höhe Märkische Allee und in Prenzlauer Berg auf der Schiefelbeiner Straße vor der Schönhauser Allee. Oberschöneweide, der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger, Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten weiterhin für Autos und Lkw gesperrt. Stau deshalb auf der Rummelsburger Landstraße, in Köpenick auf der Rudolf-Rühl-Allee und in Stralau und Friedrichshain auf und vor der Elsenbrücke. Und Charlottenburg auf der Nürnberger Straße, Kranarbeiten zwischen Budapester und Tauentzienstraße Richtung Spichernstraße, deshalb bis 13 Uhr die Fahrbahn gesperrt.
7.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Angela Ulrich bin ich. Guten Morgen. Nach dem Wumms und der Bazooka der Ampel kommt jetzt der Booster von Schwarz-Rot. So nennt Finanzminister Klingbeil zumindest sein Investitionspaket, das Unternehmen wieder Kraft einflößen soll. Heute kommt es ins Kabinett. Aber was steckt hinter diesem schönen Wort? Die Nachrichten mit Matthias Wetzel.
Die Bundesregierung will heute ein erstes Paket mit Steuererleichterungen für die Wirtschaft beschließen. Vorgesehen ist unter anderem, dass Unternehmen ihre Investitionen, zum Beispiel in Maschinen, schneller als bisher von der Steuer absetzen können. Ab 2028 soll dann die Körperschaftssteuer schrittweise von rund 30% auf 25% sinken. Bei den Unternehmensverbänden Berlin-Brandenburg trifft das Paket auf Zustimmung. Hauptgeschäftsführer Schirp lobte im RBB 24 Inforadio die Pläne.
Ja, wir glauben schon, dass es jetzt auch auf Unternehmensseite recht zügig mit Investitionen losgehen kann. Denn wir haben ja eine große Investitionszurückhaltung gesehen in den letzten Jahren. Und die haben wir nicht gesehen, weil kein Investitionsbedarf da war, sondern weil den Unternehmen die Planungssicherheit fehlte, weil sie einfach nicht sicher sagen konnten, lohnt sich eine Investition.
Der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, Alexander Schirp. Die Bundesregierung hat bekräftigt, dass sie trotz der Gerichtsentscheidung zu Zurückweisungen an ihrer Migrationspolitik festhält. Kanzleramtsminister Frei sagte am Abend im ZDF, man werde den Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichts in dem konkreten Fall umsetzen. Die Entscheidung könne aber nicht für das gesamte Land gelten. Der CDU-Politiker ergänzte, möglicherweise werde darüber am Ende der Europäische Gerichtshof entscheiden. Ähnlich äußerte sich Justizministerin Hubig. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte entschieden, dass es rechtswidrig war, 3 Somalier an der deutsch-polnischen Grenze zurückzuweisen. Über die Konsequenzen der Entscheidung spricht Angela Ulrich nach den Nachrichten mit dem CSU-Innenpolitiker Thomas Silberhorn. Bundesarbeitsministerin Baas will gegen den organisierten Missbrauch von Sozialleistungen vorgehen. Der SPD-Politiker sagte dem Stern, es gebe ausbeuterische Strukturen, die Menschen nach Deutschland lockten. Sie bekämen dann Mini-Arbeitsverträge und müssten ergänzendes Bürgergeld beantragen. Das Geld werde dann aber abgeschöpft. Um dagegen vorzugehen, muss laut Baas der Datenaustausch zwischen Finanzämtern, Jobcentern und Sicherheitsbehörden verbessert werden. Die Ministerin bekräftigte, dass die Regierung das Bürgergeld insgesamt neu regeln will. Unter anderem soll es schneller Sanktionen geben, wenn jemand Termine nicht einhält. Bei Familien mit Kindern dürfte die Leistung aber nicht komplett gestrichen werden, betonte Kaas. In ganz Deutschland finden heute Veranstaltungen zum Hitzeaktionstag statt. Ein Bündnis aus Ärzten, Gesundheitsverbänden und Klimaschützern forderte die Bundesregierung in diesem Zusammenhang auf, deutlich mehr Geld zu investieren, um die Bevölkerung bei extremen Temperaturen zu schützen. Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt.
Die gesundheitlichen Risiken durch zu große Hitze würden in Deutschland immer noch deutlich unterschätzt. Doch bis zu 10.000 Hitzetote im Jahr dürfe man nicht tatenlos hinnehmen. Die Verbände fordern die Bundesregierung auf, das Infrastruktur-Sondervermögen auch für Investitionen in den gesundheitlichen Hitzeschutz zu nutzen. Zum Beispiel für Klimaanlagen in Altenheimen, Sonnensegel auf Schulhöfen oder kostenlose Trinkwasserbrunnen in der Fußgängerzone. An guten Konzepten mangele es nicht. Die neue Bundesregierung müsse nun die Umsetzung beschleunigen und dabei vor allem auch die Kommunen unterstützen, denn die meisten Investitionen müssten vor Ort in den Gemeinden finanziert werden.
Für Muslime aus aller Welt beginnt heute die alljährliche Pilgerfahrt nach Mekka, die Hadsch. Dazu werden bis Montag in der saudi-arabischen Stadt mehr als 2 Millionen Menschen erwartet. Laut Koran sollte jeder Gläubige die Hadsch nach Möglichkeit einmal in seinem Leben unternehmen. Im vergangenen Jahr kam es bei der Wallfahrt durch die Sommerhitze zu einer Katastrophe. Bei Temperaturen von über 50 Grad starben mehr als 1300 Menschen. In diesem Jahr werden etwas niedrigere Temperaturen erwartet. Die deutschen Fußballerinnen haben in ihrem letzten Spiel vor der Europameisterschaft einen deutlichen Sieg gefeiert. In Wien gab es im Nations League Spiel gegen Österreich ein klares 6:0. Das DFB-Team bleibt damit ungeschlagener Gruppensieger und war schon vor der Partie für das Finalturnier qualifiziert. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst sonnig, später wolkig mit kräftigen Schauern und Gewittern, schwülwarm bis zu 27 Grad. Aktuell in Berlin-Treptow 15 Grad, in Dahlem 13, in Cottbus 18, in Strausberg 12 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig, erneut Schauer und kurze Gewitter bei 23 Grad. Die Zeit 7.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich im Studio. Einen schönen guten Morgen. Es gibt ja weiter hitzige Debatten über die Migrationspolitik der neuen Bundesregierung. Obwohl ein Gericht anders geurteilt hat, will Kanzler Merz daran festhalten, Asylbewerber auch schon an der deutschen Grenze zurückweisen zu lassen. Sogar vom Koalitionspartner der SPD kommt Kritik daran. Warum aber macht die Union das? Was kann sie damit gewinnen, zumindest fragwürdig zu sein in Rechtsdingen? Thomas Silberhorn ist CSU-Bundestagsabgeordneter und er ist geschäftsführender Vorsitzender des Innenausschusses. Schönen guten Morgen, Herr Silberhorn.
Guten Morgen, Frau Ulrich.
Friedrich Merz wollte ja als Kanzler Vertrauen in die Politik zurückbringen. Jetzt sagt er aber, mir doch egal, wie ein Gericht entscheidet. Dabei ist doch eigentlich Rechtssicherheit einer der Pfeiler für Vertrauen. Oder wie sehen Sie das?
So ist das und deswegen wird das Asylgesetz auch so angewendet, wie es vom Bundestag beschlossen worden ist. Dort steht in § 18 Absatz 2, dass an der Grenze zurückzuweisen ist, wer aus einem Nachbarstaat kommt, aus dem sichtlich eben keine Verfolgung stattfinden kann, sodass die Bundesrepublik Deutschland nicht zuständig ist für ein Asylverfahren von jemandem, der auf dem Landweg nach Deutschland kommt.
Aber es gibt das Gesetz, was sagt, Dublin-Verordnung, das ist ja europäisches Recht, was auch Deutschland zu beachten hat, dass wenn eben jemand kommt, wie Sie das gerade sagen, selbst aus Polen, einem sicheren Herkunftsland, dann muss erstmal trotzdem geprüft werden, welches Land zuständig ist und darf nicht sofort abgeschoben werden. Warum missachtet die Bundesregierung das jetzt so krass?
Das ist die Auffassung des Verwaltungsgerichts Berlins.
Nicht nur das.
Andere Juristen also sind auch, anderer Auffassung. Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht vor, dass die Mitgliedstaaten von ihren Rechtsvorschriften Gebrauch machen dürfen und absehen dürfen von anderen europäischen Vorschriften, wenn es um die Gefährdung der inneren Sicherheit und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung geht. Darauf hat sich der Innenminister berufen und darüber geht der Streit nun seit 10 Jahren. Dieser Streit ist aber nie ausgetragen worden, weil es nie zur Zurückweisung an der Grenze gab. Jetzt kam es zur Zurückweisung an der Grenze. Und es ist geschehen, was durchaus zu erwarten war, dass diese Zurückweisung an der Grenze vor Gericht landen wird. Und das erste Gericht, Verwaltungsgericht Berlin, hat jetzt entschieden, dass es damit nicht einverstanden ist. Jetzt erst gibt es überhaupt die Möglichkeit, sich darüber gerichtlich auseinanderzusetzen. Im Moment liegt nur eine vorläufige Entscheidung in einem Eilverfahren vor. Und das wird man letztlich höchstrichterlich entscheiden müssen, wohl auch unter Einbeziehung des Europäischen Gerichtshofes. Und dann ist klar, wie die Rechtslage ist.
Das heißt, Sie warten quasi auf mehr Verfahren, um das Ganze dann vor das Europäische, vom Europäischen Gerichtshof bringen zu können.
das können auch diese drei Verfahren sein, um die es jetzt ging. Aber es muss in der Tat diese Streitfrage höchstrichterlich geklärt werden. Und wenn auch höchstrichterlich die Auffassung sein sollte, dass ein Dublin-Verfahren in jedem Fall durchgeführt werden muss, wenn sich jemand auf Asyl beruft, auch wenn er auf dem Landweg nach Deutschland kommt, auch wenn er möglicherweise einen gefälschten Pass vorzeigt, dann ist diese Rechtslage immer noch nicht zufriedenstellend, denn wir wollen irreguläre Migration bekämpfen und deswegen müssen wir uns auch vorbehalten, diese Rechtslage, das heißt hier Dublin-Verordnung, wieder zu ändern.
Das heißt, Sie würden, selbst wenn das höchstrichterlich in der EU entschieden würde, sagen, Deutschland hält sich trotzdem nicht dran?
Dann müssten wir uns daran halten, aber dann ist die Frage, ob man eine politische Mehrheit dafür finden kann, diese Rechtslage zu verändern, denn der Zustand ist nicht akzeptabel, dass irreguläre Migration stattfinden.
Aber Sie haben gerade, ich möchte nochmal drauf kommen, die Frage Notlage, auf die sich ja gerade die Bundesregierung beruft in Sachen Migration, wo das Gericht sagt, nö, wir erkennen diese Notlage nicht. Im Mai nämlich gab es nur 7.916 Erstanträge auf Asyl. Das ist der niedrigste Wert seit den Corona-Jahren. Die Asylzahlen gehen ja sowieso schon zurück, auch schon unter der Ampelregierung zuletzt, aber eben wegen europäischer Zusammenarbeit. Warum, auf welche Notlage berufen Sie sich da überhaupt?
Eine Notlage ist nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union nicht erforderlich, sondern es muss geltend gemacht werden, dass die innere Sicherheit gefährdet ist und die öffentliche Ordnung aufrechterhalten wird.
Und wo ist die innere Sicherheit im Moment gefährdet?
Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung ist deswegen hier betroffen, weil viele Kommunen seit Monaten darüber klagen, dass sie die Anzahl an Asylbewerbern und Geflüchteten gar nicht mehr aufnehmen können. Es fehlen Wohnungen, es fehlen Kindergartenplätze, es fehlen Schulplätze und diese Lage hat sich seit Jahren aufgestaut und deswegen kommt es jetzt nicht auf die absolute Zahl an Zugängen an den Grenzen aktuell an, sondern es geht um die Lage, die wir in Deutschland seit Jahren mittlerweile haben. Und auch die öffentliche Sicherheit ist gefährdet. Nicht in diesem Fall der drei Somalier beispielsweise. Es ist offenbar so, dass die aus Belarus, aus Weißrussland in baltische Staaten eingewandert sind und von dort nach Polen kamen und dann an die deutsche Grenze. Wir wissen, dass beispielsweise Russland von Afrika, von dem Nahen Osten Flüchtlinge gezielt nach Belarus schafft, um sie von dort einzubringen, zu infiltrieren in die Europäische Union mit dem Ziel, die innere Stabilität unserer Demokratien zu gefährden. Und diese Dinge kann man nicht einfach ignorieren, die muss man zur Kenntnis nehmen. Und
aber genau deshalb, um da mal einzuhaken, Herr Silberhorn, genau deshalb wäre doch eine europäische Zusammenarbeit und eine gemeinschaftliche Aktion genau gegen illegale Migration umso wichtiger. Und gerade macht sich Deutschland keine Freunde in der EU und Sie brauchen gerade auch für ganz viele andere Themen, brauchen Sie doch diese Freunde. Warum tun Sie das?
Das ist sicherlich richtig, dass die europäische Zusammenarbeit hier die bessere Lösung wäre. Sie funktioniert aber gerade nicht. Die Dublin-Verordnung, die das Verwaltungsgericht Berlin in jedem Fall angewendet wissen will, wird von vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gerade nicht mehr angewendet. Diese Verordnung funktioniert deswegen nicht. Aber der Kurs, den jetzt die Bundesregierung eingeschlagen hat, stößt durchaus auf Erleichterung in unseren Nachbarstaaten, beispielsweise in Frankreich und andernorts, weil sie sehen, dass Deutschland nicht mehr blockiert für die gemeinsamen Asylanstrengungen, die man in der Europäischen Union unternimmt und die auch weitergehen müssen, um irreguläre Migration zu unterbinden.
Polen ist nicht besonders amused, nur mal nebenher bemerkt, weil Sie jetzt sagen, die Nachbarn finden es toll, was Deutschland macht. Aber nur noch eine ganz kurze letzte Frage. Das Ganze ist ja auch eine symbolische Frage, Vertrauen. Und jetzt gibt es Gerichtsentscheidungen, gegen die eine amtierende Bundesregierung sagt, wir beachten die nicht.
Nein,
kann man damit vertrauen?
Doch. Das sagt die Bundesregierung tatsächlich nicht, sondern diese Gerichtsentscheidungen müssen sehr wohl beachtet werden. Deswegen müssen in diesen drei Einzelfällen tatsächlich die Verfahren nach der Dublin-Verordnung grenznah möglichst durchgeführt werden. Da hat das Gericht auch darauf hingewiesen, dass die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und die Aufrechterhaltung der Ordnung, dass das näher dargelegt werden muss. Insofern gibt es auch eine Begründungspflicht, die das Innenministerium vielleicht etwas intensiver nach nachkommen muss in künftigen Fällen als bisher. Aber die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Berlin gelten eben nur zwischen den Parteien in den betroffenen Einzelfällen und nicht generell. Gesetze macht nicht das Verwaltungsgericht Berlin, sondern der Deutsche Bundestag.
Das sagt Thomas Silberhorn, CSU-Bundestagsabgeordneter. Er ist er und geschäftsführender Vorsitzender des Innenausschusses im Bundestag. Danke Ihnen, Herr Silberhorn.
Danke Ihnen, Frau Ulrich.
Um 7:07 jetzt.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Drei Pianisten bzw. auch eine Pianistin, Igor Levit, Johanna Summer und Chili Gonzalez, zusammen mit dem deutsch-amerikanisch-iranischen Sänger Malakoff Kowalski. Alle vier standen zusammen auf einer Bühne, und zwar in der Philharmonie in Berlin. Songs with Words, also Lieder mit Worten, so der Titel des Abends. Und genau so heißt auch das Album, das die vier zusammen herausgebracht haben und mit dem sie gerade auf Tournee sind. Allerdings in Deutschland war das Konzert gestern die einzige Station dieser Tour. Zum Glück war unsere Kulturreporterin Antje Bohnhage mit dabei. Schönen guten Morgen, Antje.
Ja, guten Morgen, Angela.
Ein Sänger mit gleich drei Pianisten klingt ungewöhnlich. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ungewöhnlich auf jeden Fall. Aber man darf sich das jetzt nicht als Quartett vorstellen mit allen vier Musikern als Ensemble auf der Bühne, sondern Malakoff Kowalski sang und jeweils einer der drei Pianisten begleitete ihn. Eigentlich hätte der Abend auch heißen können Malakoff Kowalski and Friends, weil Kowalski lauter Freunde um sich geschart hatte. Und diese drei Freunde, das sind drei Pianisten, die ganz unterschiedliche Genres repräsentieren. Igor Levit, ein großer Star der Klassikszene, dann Johanna Summer, bekannt für ihre Improvisationen und an der Schnittstelle zwischen Pop und Jazz, und der Kanadier Chili Gonzalez, dessen Stil eigentlich auch eher Richtung Jazz anzusiedeln ist. Das war also ein klassisch jazziger Abend.
Und hört sich spannend an. Was haben die vier gespielt?
Die Grundlage waren kleine Klavierstückchen von Robert Schumann, Frédéric Chopin, Claude Debussy zum Beispiel. Und dazu sang Malakoff Kowalski, und zwar Texte des amerikanischen Dichters Allen Ginsberg, auch bekannt als Vater der Flower Power Bewegung. Und das Ganze war ein von Kowalski selbst moderiertes Konzert, und er hat erzählt gestern Abend auf der Bühne, wie es überhaupt dazu kam.
Es hat alles angefangen mit einem Nachtstück von Schumann. Ich habe diese aufsteigenden Akkorde gehört, und die haben mich erinnert an diesen Song von Elvis Presley. I can't help falling in love with you. Und ich denke, irgendwie klingt das wie ein Song, das klingt gar nicht so richtig nach einem klassischen Werk. Das ist eigentlich komponiert wie ein Singer-Songwriter-Stück.
Ja, und dann habe Kowalski einen Text, ein Gedicht von Allen Ginsberg dazu gefunden und fand, dass das ideal passe. Und das Gleiche hat er dann mit anderen Stückchen gemacht, die für ihn wie Lieder klangen und, wie er sagte, gesungen werden wollten unbedingt. Also deshalb Lieder mit Worten.
Lieder, die gesungen werden wollen. Hast du da gestern Abend auch das Gefühl gehabt, das passt?
Ja und nein. Also interessant war dieser Versuch, die Werke als Lieder zu hören. Und es war schon bemerkenswert, wie gut Kowalski das hingekriegt hatte, dass es passte. Aber letztlich finde ich, viele der kleinen Klavierstücke sind für sich genommen so schön und vor allem aussagekräftig, die brauchen keine Worte. Also mich störte der Gesang manchmal sogar ein bisschen. Ich hätte da viel lieber nur dem Klavier zugehört.
Also nicht so gelungen, der Abend?
Also es wirkte für mich einfach nicht notwendig. Aber am Ende, also das muss man sagen, da gab es doch nochmal so ein richtiges Highlight, und zwar einen gemeinsamen Auftritt dann doch von allen vier. Levit, Summer und Gonzalez, die saßen zu dritt am Flügel. Malakoff Kowalski sang, und zwar Frank Sinatra, Fly Me to the Moon.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
Ja, genau, da hörte man auch ganz gut die Stimmung des Abends. Also zumindest in Sachen Stimmung war das Konzert auf jeden Fall ein Erfolg.
Antje Bohnhage über das Konzert gestern in der Berliner Philharmonie. Der Sänger Malakoff Kowalski und drei Virtuosen am Klavier, Johanna Summer, Chili Gonzalez und Igor Levit. Sie haben dort ihr neues gemeinsames Album präsentiert, Songs with Words, und sie sind damit auch auf Tournee.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor?
Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche.
Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein RBB 24 Inforadio Podcast. Immer freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Matthias Wetzel.
Vorsicht auf der A24 Berlin Richtung Hamburg in der Auffahrt Kremmen. Reifenteile auf der Beschleunigungsspur. A2 Magdeburg Richtung Berlin zwischen Thesen und Ciesa gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Vorsicht, hier ist Benzin ausgelaufen. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Ruhland und Schwarzheide wird der Verkehr an einer Tagesbaustelle über die Standspur geleitet. A115 Richtung Berlin zwischen Potsdam-Babelsberg und Hüttenweg. Stau an einer Baustelle plus 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin, stockender Verkehr auf der A100 Richtung Wedding ab Detmolder Straße, auf der A111 stadteinwärts ab am Festplatz in Marzahn, auf der Landsberger Allee stadteinwärts Höhe Märkischer Allee und Prenzlauer Berg auf der Schiefelbeiner Straße vor der Schönhauser Allee. Oberschöneweide, der gesamte Kreuzungsbereich Tresco Allee, Rummelsburger Edisonstraße und an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten weiterhin für Autos und Lkw gesperrt.
8 Uhr. Guten Morgen, Angela Ulrich im Studio.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Wahlkampf hatte es vor allem die Union versprochen, wir helfen der lahmenden Wirtschaft, wenn wir an die Macht kommen. Was genau kommt da aber heute ins Kabinett? Das bespreche ich gleich nochmal mit unserem Kollegen im Hauptstadtstudio und auch Matthias Wetzel beginnt damit die Nachrichten.
Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg begrüßen die geplanten Steuererleichterungen, die die Bundesregierung heute anschieben will. Hauptgeschäftsführer Schirp sagte im RBB 24 Inforadio, die neuen Abschreibungsmöglichkeiten seien sehr umfangreich und könnten tatsächlich Investitionen in Gang setzen. Wichtig sei auch das Signal, dass die neue Bundesregierung ihre Ankündigungen umsetze. Die Bundesregierung will heute die ersten Maßnahmen beschließen, mit denen die Wirtschaft angekurbelt werden soll. Vorgesehen ist unter anderem, dass Investitionen zum Beispiel in Maschinen schneller als bisher von der Steuer abgesetzt werden können. Schon morgen soll der Bundestag erstmals über die Pläne beraten. Auch der Bundesrat muss noch zustimmen. Die Bundesregierung will auch weiterhin Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückweisen. Kanzleramtsminister Frei sagte am Abend im ZDF, man werde die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichtes berücksichtigen. Diese habe aber nach seiner Meinung keine grundsätzliche Bedeutung, betonte der CDU-Politiker.
Es ist ein erstinstanzliches Urteil und dazu noch in einem Eilverfahren getroffen. Insofern hat es eben anders als eine obergerichtliche Entscheidung keine Wirkung über den Einzelfall hinaus. Nichtsdestotrotz schauen wir uns den Beschluss des Gerichtes sehr genau an und werden daraus eben auch entsprechende Rückschlüsse ziehen. Und auch die Bundesjustizministerin hat ja darauf hingewiesen, dass so eine Entscheidung am Ende wohl vom EuGH getroffen werden muss.
Kanzleramtsminister Thorsten Frei, CDU. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte in einer Eilentscheidung festgestellt, dass es rechtswidrig war, 3 Somalier bei einer Grenzkontrolle in Frankfurt-Oder zurückzuweisen. Ab heute gelten in den USA die neuen Zölle auf Stahl und Aluminium, die aus der EU importiert werden. Wie US-Präsident Trump angekündigt hat, verdoppelt sich der Satz auf 50%. Er will damit, nach eigener Aussage, die heimische Wirtschaft schützen und Arbeitsplätze in den USA schaffen. Aus Washington Ralf Borchert.
Vor allem für die europäische und damit auch deutsche Stahlindustrie ist das bitter. Die USA gelten als wichtigster Absatzmarkt der europäischen Stahlbranche. Der Export dorthin wird deutlich schwieriger. Ob die Europäische Union auf diesen Zollschritt umgehend mit Gegenmaßnahmen reagiert, blieb bis zuletzt offen. Auch mit Blick auf höhere Zölle für andere Branchen machen die USA Druck. Nach Regierungsangaben wurden alle Handelspartner